Schuss vorm Buch.
Wasser.
Hallo zusammen zu einer nagelneuen Folge und einer sehr flüssigen Folge diesmal von Schuss vorm Buch. Wir sind wieder live in der Buchhandlung Bücken. Mein Name ist Mats Kastning, ich bin von Haus aus Musikwissenschaftler und Musikjournalist und zu meiner Linken sitzt die wunderbare, mittlerweile viel Leserin und über die 200-Seiten-Grenze gekommene
Steffi Knebel.
Möchtest du noch kurz was zu deinen Leseambitionen sagen?
Ja, ich habe dieses Mal zum ersten Mal es nicht geschafft, das Buch zu lesen. Mir fehlen noch 10 Seiten. Aber dafür weiß ich nicht, wie es ausgeht und kann auch nicht spoilern.
Okay, möchtest du die noch live, während wir hier sitzen?
Nein.
Okay. Und zu meiner Rechten möchte ich kurz selber vorstellen und wo wir sind.
Ja, mein Name ist Alexander Bücken. Wir sind in der gleichnamigen Buchhandlung in Overath.
Das war's schon?
Das war's schon.
Okay. Wir haben heute ein Thema. Sonst machen wir immer, wenn wir bei dir sind, so jeder darf mitbringen, was er will. Das kam dir immer ganz entgegen, weil du gesagt hast, gelesen hast du eh, dann musst du dich nicht groß vorbereiten. Diesmal haben wir ein Thema ausgewählt, nämlich Wasser. Warum?
Warum? Das ist eine gute Frage. Ne? Ich sag jetzt mal, Sonne, Strand, Wetter. Könnte ja irgendwann, es könnte ja mal draußen schöner werden. Ne? Ich meine, heute kam ja wieder viel Wasser runter. Ne? Vielleicht ist das die Überleitung. Und was wir ja auch gemacht haben, sonst haben wir ja immer so eine ganze Reihe an Büchern. Heute sind es ja irgendwie von jedem nur ein Buch. Und das ist ja auch mal ein bisschen anders. Können wir vielleicht ein bisschen tiefer eintauchen.
Eintauchen
ist direkt. Gut, ne?
Wir bleiben in der Metaphorik.
Ja, super.
Was verbindest du jetzt mit dem Thema Wasser?
Ich habe mir ein besonderes Buch rausgesucht, das ich schon lange lesen wollte, Der Gesang der Flusskrebse. Und ich war mir gar nicht bewusst, dass es so viel mit Wasser zu tun hat, war aber dann ganz glücklich, dass es gut ins Thema reinpasst.
Okay, ganz kurz, was hast du schon mitgebracht, nur dass wir schon mal einen Überblick haben?
Ich habe von Caroline Wahl das Buch 22 Bahnen mitgebracht. Und toller Roman, den wir gleich vorstellen werden.
Okay, ich brauchte jetzt auch noch was. Das Thema Wasser, also wenn man Wasser eingibt bei diesem großen Versandhaus, das wir ja nicht nennen, mit dem wir auch nicht zusammenarbeiten.
Otto?
Ja, Neckermann.
Neckermann.
Gibt's hier eigentlich noch? Neckermann? Quelle? Quelle? Da kommt Fach. Quelle gibt's noch, Neckermann gibt's nicht mehr. Okay, schon. Haben wir was gelernt. Also aber da bestellen wir nicht. Aber wenn man das da eingibt, dann erscheint zum Thema Wasser wirklich wahnsinnig viel Literatur. Jetzt dürfte, was glaubst du, was passiert, wenn man bei so einem großen Versand Wasser eingibt?
Irgendwas für Aquarienfreunde.
Das ist die Nummer 2. Also Aquarienbücher sind Nummer 2. Nummer 1, Alex?
Wasser. Irgendwas zum Tauchen?
Esoterik.
Esoterik.
Du landest total bei Esoterik. Was Wasser alles kann, was man mit Wasser alles machen kann, wozu Wasser gut ist und so weiter. Und nachdem ich das dann durch hatte, habe ich es gelassen und habe dann einfach mal so gegoogelt und bin dann bei Luca Gieser, weil da war etwas im Wasser gelandet. Kennst du das? Kennt das einer?
Ich habe es noch nicht gehört, nein.
Okay. Es war immerhin nominiert für den Deutschen Buchpreis 2023. Okay, also Thema Wasser. Wir haben auch, weil ich fand das ganz spannend, das Wasser, das ist nämlich der dritte Link, den man dauernd kriegt, ist alles, was man trinken kann. Und man glaubt gar nicht, wie viel Wasser es gibt. Also jetzt nicht nur in der Gesamtmenge auf Erden, sondern wie viele unterschiedliche Wassersorten. Gibt es eine Mehrzahl von Wasser? Kurz hier in die Runde gefragt.
Wasser. Die Gewässer, aber das ist ja was anderes.
Besser?
Besser? Nee. Also wenn, dann Wasser oder mehrere. Viel Wasser. Dann einigen wir uns auf viel Wasser. Unglaublich, was es da alles gibt. Und da kommen wir dann ganz zum Schluss noch zu. Jetzt kommen wir direkt Bücher. Wer möchte anfangen? Gibt es einen natürlichen Kandidaten?
Nein. Das traut sich wieder keiner.
Traut sich keiner. Ja. Nee, ich fange diesmal, ich habe beim letzten Mal angefangen.
Okay. Ja, komm, ich fange an. Ich mach das einfach. Ja.
Also dann leg los.
Ja, ich habe einen Roman mitgebracht von Caroline Wahl, 22 Bahnen. Und das ist eine ganz junge Autorin aus Berlin. Und die hat letztes Jahr da mehrere Preise für bekommen. Unter anderem auch den Preis der unabhängigen Verlage. Das wird jedes Jahr im November auf der Buchmesse wird das veröffentlicht. Oder die Preisgewinnerin wird dann quasi offiziell bekannt gegeben. Und die hat letztes Jahr gewonnen. Und ich war auf der Buchmesse, habe sie kennengelernt. Also ich stand daneben, kennengelernt ist ein bisschen viel, ne? Und habe mir das Buch geschnappt und habe da mal hinten so ein bisschen angelesen und dann war ich doch sehr begeistert und habe mir das dann irgendwann ein paar Tage später kommen lassen und dann habe ich das gelesen. Und es gibt ja bei uns in der Buchhandlung immer...
Das finde ich übrigens ganz gemein. Solche Sätze wie, das habe ich mir dann kommen lassen.
Ja.
Ja. Du hast beim letzten Mal schon so ein Ding rausgehauen.
Ja, also, habe ich das gemacht?
Ja, okay. Das war dieses, was mir über irgendwen entfallen war. Genau, was mir über Bobby Fischer entfallen war. Ja,
genau.
So ein Bildungssatz, den muss man drauf haben. Ja, okay, bitte, ja.
Ich habe mir das Buch bestellt, es kam. Ich habe es gelesen.
Du hast es dir von deiner Leseassistentin persönlich vorbeibringen.
Genau so ist es, ja. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, es gibt aber bei uns in der Buchhandlung gibt es immer, jetzt im Team gibt es immer ein Buch, was so, ja, ich sag mal, durch alle Hände geht, weil alle sagen, habe ich gelesen, finde ich toll und das ist, gehört halt auch dazu. Da, es ist ja oftmals so, wenn jemand einen Roman hat, dann sagt er, na, das Thema gefällt mir nicht oder die Sprache gefällt mir nicht. Und hier waren sich aber alle einig, dass das einfach ein, ja, ein tolles, frisches Werk ist. Und es geht ja um eine, ja, wie man sagen, um eine junge Frau, die heißt Tilda. Die wohnt in einer farblosen Kleinstadt. Die hat es nicht einfach. Der Vater, der ist irgendwie verschwunden. Die Mutter ist alkoholkrank. Es gibt noch eine kleine Schwester. Und sie versucht sich eigentlich, sie studiert und versucht sich eigentlich, ja, sag mal, ein bisschen durchs Leben zu schlagen und versucht eigentlich auch, ich sag mal, erwachsen zu werden. Oder, um das anders zu sagen, sie möchte eigentlich aus diesem Elternhaus natürlich entkommen, aber traut sich natürlich nicht, weil sie ihre kleine Schwester nicht im Stich lassen will, weil die Mutter halt auch immer, ja, ich sag erstmal, die hat Phasen, da geht es ihr besonders schlecht, dann gibt es wieder nichts zu essen, so ungefähr, für die kleine Schwester. Und sie versucht halt einfach, ja, irgendwie alles auf die Reihe zu bekommen. Und sie lernt eines Tages beim Schwimmen, deswegen 22 Bahnen. Sie schwimmt immer ihre 22 Bahnen. Das hat sie sich irgendwie als Zielrichtlinie gesetzt. Also es darf nicht eine mehr und es darf aber auch nicht eine weniger sein. Also sie hat, ich will jetzt nicht sagen, dass sie Tics hat oder sowas, aber sie hat manchmal so Anwandlungen, sodass es so, dass es immer ganz genauso stimmen muss. Also beim, wenn sie einkaufen geht, dann muss das Wechselgeld genau so auch wieder so zurückkommen, wie sie sich das vorstellt, in Scheinen, in Centstücken. Und sie ist jetzt nicht autistisch oder irgend sowas, aber sie hat einfach nur so einen kleinen Spleen, sagen wir es mal so. Und sie studiert und kriegt eines Tages das Angebot von ihrem Professor, dass sie sich weiter fortbilden kann. Und dafür müsste sie aber nach Berlin ziehen. Und das traut sie sich im Augenblick noch nicht, weil aus diversen Gründen, weil sie sich zum einen zum ersten Mal frisch verliebt hat. Sie hat jemanden kennengelernt am Schwimmbad, der heißt Viktor und dessen Bruder kannte sie halt auch. Der hatte noch einen älteren Bruder, der hieß, Alex. Und der ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und es ist alles so sehr verwoben und verschachtelt. Und sie versucht sich halt dort halt irgendwie auch freizustrampeln. Also sie weiß halt einfach zum Beispiel nicht, soll sie nach Berlin gehen? Soll sie sich mit Viktor einlassen, der eigentlich ein ganz toller Typ ist, aber irgendwie, ja, sie scheitert oftmals so an ihren Wünschen, die sie versucht irgendwie umzusetzen, was halt nicht klappt. Und das Ganze ist dann so verpackt in einer ganz tollen Sprache. Und sie ist, ich glaube, Jahrgang 1970, 75, müsste ich gleich nochmal nachgucken, jedenfalls ist es irgendwie was ganz Frisches, wenn man das liest. Es ist irgendwie anders geschrieben, als wenn man jetzt irgendwie einen Roman nimmt oder so, wie du jetzt zum Beispiel auch hast, der Gesang der Flusskrebse. Das ist einfach ein wunderschönes Buch. Das ist, es fließt so ungefähr. Das hier ist ein bisschen anders. Ich will nicht sagen, dass es anstrengend ist, aber man merkt halt einfach, es ist einfach moderner. Irgendwie, da sind Sätze manchmal ganz kurz, etwas länger. Sie sind manchmal miteinander verwoben, aber nicht desto weniger unglaublich faszinierend und auch gut.
Wo spielt denn das jetzt genau, wenn du sagst, Berlin ist so weit weg, dass sie da nicht hingehen will?
Also das spielt in einer Kleinstadt. Die wird jetzt nicht namentlich jetzt erwähnt. Und, aber ich sage jetzt mal so, ich sag mal so wie in Overath wahrscheinlich, so auf dem Dorf oder auf dem Land, wo, ja, wo alles in Ordnung ist. Und naja, und Berlin lockt natürlich dann auch ja, die große, weite Welt, um das halt quasi ja, eines Tages mal zu schaffen. Das nehme ich jetzt auch nicht vorweg, wie es jetzt quasi ausgeht. Aber das ist so da dieses Grundsetting, das ist so diese Grundgeschichte. Und die ist einfach unglaublich faszinierend. Hat es auch unglaublich gut geschafft, ich sag mal, Zustände, so zwischenmenschliche Zustände zu beschreiben. Oder auch ihre Mutter, wenn die wieder, ich sag mal, so abschmiert. Man liest es und denkt so, boah, nee, ist das ätzend, ist das doof für diese Familie, die ja eigentlich, alle wollen glücklich sein, aber keiner schafft es so richtig. Die eine ist nicht frei, das kleine Mädchen ist noch zu jung, um viele Sachen zu verstehen. Und die Mutter ist dann irgendwie wieder für Wochen lang oder ich sag mal nicht richtig zurechnungsfähig und dann hat sie sich wieder berappelt. Dann denkt man wieder, jetzt wird wieder alles gut und es kommt dann wieder bis zum nächsten Knack und dann geht es wieder ein bisschen von vorne los.
Wie ist so die Grundstimmung dann im Buch? Weil der klingt jetzt so eher ein bisschen dramatisch, traurig oder...
Das hat sie unglaublich gut gemacht, die Caroline Wahl. Es ist jetzt kein trauriges Buch. Es sind traurige Aspekte drin, das ist vollkommen klar, dass man auch so ein bisschen mitleidet. Aber im Endeffekt geht es quasi trotzdem, schafft sie es, diese Aufbruchsstimmung von dieser jungen Frau zu beschreiben, die sagt so, ich will mein Leben verändern. Ich will raus aus diesen beengten Verhältnissen. Aber sie weiß es leider noch nicht, wie sie es schaffen kann. Und das ist so der Kampf, den man so mitbekommt. Und der ist aber eigentlich im Endeffekt ja, positiv. Und wenn ich jetzt sagen kann, es geht auch positiv aus.
Ich finde ja Schwimmen unglaublich langweilig. Also Schwimmen.
Schwimmen.
Die Tätigkeit Schwimmen finde ich unglaublich langweilig. Wir haben doch jetzt diesen, wie hieß dieser Wahnsinnsfilm?
Niad hieß er, glaube ich.
Also es gibt jetzt einen Film auf einem dieser Streaming-Dienste, die wir natürlich nicht nennen dürfen. Außer sie würden uns bezahlen, was bis heute keiner angeboten hat.
Wir warten noch drauf.
Wo es darum geht, eine Schwimmerin, die diese, von wo will die nochmal, von Kuba nach
keine
Miami
Ahnung.
Oder so.
60 Stunden will die jedenfalls durchschwimmen.
Das ist eine Strecke von 119 Meilen und die will die halt schwimmen. Am Stück und die Voraussetzung ist, du darfst, also die hat ein Beiboot dabei, also ne, die muss ja auch was essen zwischendurch und so, klar. Das dauert ja. Und die darfst du aber nicht anfassen. Also die muss wirklich die ganze Zeit schwimmen und die Regel ist so, das zählt ab, wenn die Knöchel im Wasser sind und erst wenn die Knöchel wieder aus dem Wasser sind, an Land dann, also wenn die einer 5 Meter vorher anfasst, dann hat die verloren.
Mhm. Also die macht so Ocean Swim, also draußen, da sind auch Haie und alles, also die hat das dann, und was ich so spannend an der Geschichte fand, die hat das mit 28, hat sie es nicht geschafft, ich weiß gar nicht mehr warum, da musste sie irgendwie aufgeben.
Oh, vielleicht war es ein bisschen viel.
Und, ja, aber mit über 60 beschließt sie dann, sie will das jetzt nochmal machen. Das war das Einzige, was in ihrem Leben irgendwie toll war, aber nicht funktioniert hat, was ihr Sinn gegeben hat. Und ich denke, dass hier 22 Bahnen auch irgendwie dieser Sinn vielleicht sind. Und dann versucht die das halt wieder. Und dieser Film ist so unglaublich spannend. Und halt diese sportliche Leistung, die diese 60-Jährige, dann schafft es, glaube ich, mit 60 nicht. Und dann probiert die das immer wieder und trainiert sich dann halt auf. Und dann denkt man selber so an seine Kraulkünste oder wenn man mal im Schwimmbad ist. Ich fände jetzt schon 22 Bahnen ziemlich sportlich, aber dass man dann irgendwie auch eine Nacht durchschwimmt. Und
ja, ich fand ja den Anfang stark, als sie dann beschlossen hat, irgendwie mit 60 wieder schwimmen zu gehen. Und dann siehst du so, wie sie morgens ins Schwimmbad geht und dann steht so ein Typ neben ihr, so ein mega sportlicher Schwimmer, guckt sie so an, sie mit so einer Oma-Bademütze und dann springt der Typ halt so mega sportlich ins Wasser und sie hüpft dann so Nase zu und dann mit den Füßen zuerst und dann schwimmen die los und dann siehst du so einen Schnitt, Sonne ist schon untergegangen.
Und sie schwimmt halt immer noch.
Und dann kommt sie raus, dann sagt sie, glaube ich, so einen geilen Satz wie, ach, geht ja noch. Okay, könnte ich
ja, ist
jetzt,
wie Fahrradfahren.
Das verlernst du nicht.
Das verlernst du einfach nicht.
Aber kann ich nur empfehlen. Also der Film war wirklich...
Ja, aber seitdem ist das so ein bisschen unser Running Gag. Also wenn man einen langen Spaziergang macht oder so, ja, man könnte ja auch 2 Tage durchschwimmen, ist ja eigentlich gar nichts.
Ja. Und auch noch super besetzt, also mit Jodie Foster als ihre Trainerin.
Ja.
Und dann noch wirklich so ein paar Nebendarsteller, die auch so richtig gut als Nebendarsteller sind. Also die nie so in die erste Reihe gekommen sind, aber toll als Neben. Und dann haben die zum Schluss, weil die Story ist ja true, haben die Leute gezeigt, die das in Wirklichkeit sind. Und da denkst du dir, das finde ich immer total toll, wenn es so mega gut gecastet ist, dass du denkst so, das könnten Brüder oder Schwestern sein. Das fand ich da bei dem auch ganz großartig.
Nicht? Doch, ich finde es ein super Film. Ich bin noch im Wasser.
Ja,
nee, ich war beeindruckt. Die musste, glaube ich, das erste Mal aufgeben, weil irgendeine Qualle ihr ins Gesicht gegangen ist. Und dann haben die den so, also dann haben die noch eine Meeresbiologin reingeholt, um ihr so eine spezielle Maske zu machen. Also es gibt ja so Stinger-Suits, die man anhat, wenn man taucht, damit die Quallen einen nicht berühren können. Und dann muss die im Schwimmen sich diese Maske überziehen, die dann aussieht wie, naja, du kennst es ja, als super Bücherheld. Also man sieht fast nichts, nur die Augen sind draußen und dann kommt die Maske drüber. Und dann schwimmt sie da halt, weil die nur bei Nacht angreifen und die überlegen sich halt immer technische Details, was man machen kann, damit die immer weiter schwimmen. Also die braucht nachher auch ihr Team, ist aber so ein bisschen eine ranzige Person, also sie sieht immer nur sich und eigentlich ihre Leistung und checkt nicht so ganz, dass sie ja dieses Team auch braucht, um diese Leistung zu bringen. Mich hätte jetzt interessiert, weil die ja so ein bisschen, wenn du sagst, die schwimmt immer nur 22 Bahnen, was ist das dann für sie? Ist das irgendwie Ausgleich zu dem Ganzen, was in ihrem Leben so nicht läuft, oder?
Genau, weil wenn sie sagt, dass sie im Wasser ist, dann kann sie endlich ihre Gedanken so treiben lassen oder fließen lassen und sie kann dann einfach abschalten. Also kann auch den ganzen Mist in dem Sinn vergessen oder kann auch nachdenken oder verarbeiten und kommt halt einfach auf andere Gedanken. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt oder ein ganz wichtiges, ganz, ganz wichtige Wiederholung im Buch. Also das macht sie, also ich will sagen nicht in jedem Kapitel, aber regelmäßig. Sie versucht eigentlich jeden Tag schwimmen zu gehen, weil das einfach dann der Ausflucht oder die kleine Flucht von zu Hause ist.
Ich komme da ja gar nicht rein in sowas. Also nicht in das Buch jetzt, egal, aber so dieses, ich kenne einige Leute, die sagen, Laufen ist total super und Schwimmen ist auch so, genau wegen dem, also wegen diesem Abschalten. Ich finde das ja wirklich tatsächlich echt nur langweilig. Also ich komme da auch bei, ich habe mich hier von einem örtlichen Tenniskollegen, habe ich mich mal dazu überreden lassen, mal so ein 10-Kilometer-Ding mitzumachen. Und ich dachte, nach 100 Metern, was mache ich hier? Nach 5 Kilometern, was mache ich hier? Nach 7 Kilometern, was soll das? Und als wir dann wieder an der Tennishalle in Overath waren, habe ich ihm gesagt, so, Digga, warum?
Aber du fährst ja auch gern mit dem Fahrrad einen Berg hoch. Da denke ich mir immer, was soll das denn?
Ja, aber das geht schneller. Also wenn 10 Kilometer, da brauche ich Zeit. So, und komm aber, das ist ja irgendwie, also und dieses Laufen an sich, das bringt mich irgendwie nicht voran. Aber beim Schwimmen guckst du immer nur ins Wasser, das ist auch irgendwie so.
Aber Laufen ist doch super, weil da gibt es ja zwei Sachen. Also
entweder, gehst du laufen, ist mir die erste Frage.
Ja, du gehst laufen. Ja. Oh. Also ich habe auch mal Triathlon gemacht.
Oh, Alex.
Deswegen habe ich auch, ja, deswegen kann ich das auch gut nachempfinden. Mit Schwimmen abschalten, mit Laufen abschalten. Also beim Laufen gibt es zwei Zustände. Also entweder du hast ein Problem und du kannst dieses Problem hin und her wälzen, bis zum geht nicht mehr. Also dass du dann nachher sagst, so, das habe ich jetzt durch. Oder du kannst total abschalten, dass du sagst, ich denke an gar nichts, sondern einfach nur, weiß ich nicht, einatmen, ausatmen, ohne an irgendwas zu denken. Das geht beides.
Du bist vielleicht einfach nur noch nicht in den Flow gekommen.
Aber das geht wahrscheinlich erst ab Kilometer 10, also danach. Na, du hättest wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen sollen. Dann,
das hat er
dann
auch gesagt. Gekommen. Nächstes Mal müssen wir mehr machen. Nee, ich mache lieber Triathlon, dann Sachbuch, Krimi, Kochbuch oder so.
Okay.
Da bin ich eher für geeignet. Nee, Radfahren finde ich ja, also das mache ich ja dann wirklich gerne. Aber das ist so irgendwie, da komme ich voran und das ist nicht so drisch. Also ich finde das so, Laufen ist so, aber egal, wir sind ja beim Schwimmen. Wolltest du noch, brauchen wir noch eine Information für dein Buch? Wolltest du noch irgendwas zu deinem Buch sagen, was so, für wen ist es, also wem würdest du es empfehlen?
Also alle, die es erstmal schöne Bücher lesen wollen, weil es einfach wunderbar auch geschrieben ist und die auch sagen, die was Modernes haben möchten.
Also da mal kurz die Frage, kommen hier ernsthaft Leute rein und sagen, hör mal Alex, ich habe jetzt 3 schöne Bücher gelesen. Hast du mal so einen richtigen Scheiß? So ein echt schlechtes, hässliches Buch?
Vielleicht ein Klassiker.
Klassiker. Mhm. Kafka. Du hast ganz viel Kafka im Fenster gehabt, habe ich gesehen.
Ja, ist ja 100 Jahre Kafka. Ja, kann man überhaupt nicht vergleichen. Ne? Kafka ist großartig, weil der hat Worte oder Sätze gezimmert. Die sind einfach unglaublich. Man liest und denkt so, was für eine tolle Sprache. Also hier ist es, du hast ja vorhin gefragt, ne? Also wer das liest. Also ich denke mir mal, alle, die wirklich, wirklich schöne Romane lesen wollen und ja, wiederhole mich, wenn es ein bisschen moderner sein soll, dann ist es super.
Wollen wir wieder unser Ding machen? Erster Satz?
Erster Satz, natürlich. Satz. Ja, klar, okay. Auf jeden Fall. Hast du eigentlich mittlerweile mal nachgeguckt, ob da bei deinem Buch, wo der erste und der letzte Satz der gleiche waren, ob da auch in der Mitte nochmal kam?
Nee, habe ich nicht geguckt.
Schade.
Glaube ich auch nicht.
Das fand ich sehr gut. Für alle, die Folge noch nicht gehört haben, hört sie. Punkt 1. Punkt 2. Wir hatten den ersten Satz, der hieß?
Meine Mutter starb diesen Sommer.
Genau, und das war auch der letzte Satz.
Ja.
Ja, und dann war die Spekulation, ob genau in der Mitte der Satz auch steht.
Ja, das war von Elena Fischer, Paradise Garden. Und ich fand es ganz witzig, auf der Lit Cologne waren, glaube ich, Elena Fischer zusammen mit Caroline Wahl. Also die haben, glaube ich, zusammen eine Lesung gemacht. Ich glaube, das war auch ziemlich schön. Hat auch gut gepasst, Coming of Age und beide in so schwierigen Haushalten aufgewachsen. Super. Passt, glaube ich, gut.
Also bei der Lit Cologne fand ich ja am lustigsten, wo wir waren. Wie hieß der Typ nochmal? Ich fand die Idee super, der Cover entworfen hat und Titel zu Büchern, die es nicht gibt. Wie hieß der nochmal? Gerion, der auch für Deichkind cool getextet hat.
Glaube ich.
Gerion?
Cool, glaube ich.
Cool.
Weiß ich nicht. War
auf jeden Fall ein passender Name für jemanden, der für Deichkind Texte schreibt. Der hat leider geil mitgetextet. Und der hat Cover entworfen.
Also man muss sagen, wir sind nur hingegangen, weil Jan Weiler das moderiert hat. Und wir dachten, wir wollen zu Jan Weiler. Aber er hat ihn moderiert und das Buch wurde vorgestellt, ja, von Gerion.
Gerion.
Vier Buchstaben mit K hat es angefangen, findet es selber raus.
Also wer es weiß, schickt uns eine Mail.
Aber du wolltest noch dieses super Cover. Seitdem ist das nämlich auch so ein super Running Gag geworden bei uns.
Ja, ich fand, also er hat das Kochbuch entworfen. Der Titel ist Zum Scheißen reicht's. 16 Rezepte von A bis Z.
Er hat aber dann dieses richtige Cover, das hat er dann entwickeln lassen, das hat er dann in die Wand geworfen und noch so ein paar alternative Vorschläge über was er gerne mal schreiben würde, aber er hat eigentlich nur die Cover und den Titel.
Ja, und das Schlimmste, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber er hat behauptet, es würde stimmen, dass er das tatsächlich mal gehört hat, als jemand gefragt wurde, ob ihm das Essen geschmeckt hätte.
Im Restaurant.
Im Restaurant. Das ist eine echt gute Antwort, wenn es richtig schlecht war. Aber gut, wir wollen nicht. Aber die Idee ist doch gut, einfach mal Bücher zu entwerfen, ist, Cover und dann irgendwen großartig. Anders die schreiben zu lassen.
Also ich habe einen Bekannten, der hat mir mal erzählt, der hat ja auch einen Freund, den hat er auch eingeladen und dann hat dann auch gefragt, hat es geschmeckt und dann gesagt, ja, Hauptsache es stinkt nicht.
Also, auch gut. Also, kann man, ja?
Ja. So, der Satz.
Zurück zur Literatur.
Der Satz. Hafermilch, Mandelmilch. Cashewmus, tiefgefrorene Himbeeren, Humus, Köln-Haferflocken, Chiasamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, Avocado, Avocado.
So, wir haben es beim letzten Mal schon genauso gemacht, wie das Herr Beckmann machen würde. Steffi, was macht das mit dir?
Ich habe so das Gefühl, du hast jetzt eher so ein veganes Kochbuch vorgelesen oder so ein Frühstücksrezept, aber ich bin jetzt nicht direkt auf Wasser gekommen. Aber ich habe ein bisschen Hunger, ja.
Ja, vielleicht war alles sehr trocken. Also, dass das so ein anderer Dreh auf Wasser ist. Okay.
Aber was macht auf alle Fälle was mit dir, ne? Wenn du jetzt Hunger bekommst, dann...
Ist jetzt vielleicht nicht der erste Satz, der den Preis gewinnt, aber vielleicht bei Hit oder Rewe.
Also, das könnte natürlich sein.
Ich fände übrigens gut, wenn die mal einen Buchpreis ausschreiben würden. Also wenn man wirklich so, aber die Bücher müssen von irgendwelchen Produkten von da handeln. Das finde ich gut. Möchtest du weitermachen?
Ja, der kleine Joghurt.
Das ist ein schönes Kinderbuch, der kleine Joghurt auf Reisen.
Ja, ist aber nicht vegan genug.
Der kleine vegane Joghurt auf Reisen. Da gibt es veganen Joghurt?
Der heißt dann nicht Joghurt.
Der heißt dann...
Sojagurt oder so.
Ja, die vegane Pampa auf Reisen.
Mhm. Wird bestimmt ein
Bestseller. Ja. Machen wir uns auch total beliebt in bestimmten Kreisen.
Also ich habe dabei Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens oder Delia Owens und habe schon das Gefühl, wir haben jetzt so ein bisschen die depressive Runde angerissen. Also du hast ja auch schon erzählt, deine Protagonistin ist ein junges Mädchen in schwierigen Verhältnissen. Was Ähnliches kann ich in dem Buch auch bieten. Und ich sag mal nur eins krasser. Es ist jetzt nicht so Coming of Age, dass jemand über sein Älterwerden berichtet und so, sag ich mal, die Widrigkeiten des Lebens oder das vom Mädchen zum Frauwerden durchsteht, was sie in diesem Buch definitiv auch tut, sondern es geht eigentlich um ein Mädchen, das 4 Geschwister hat und Eltern und in dem Maschland groß wird in North Carolina. Und irgendwann geht eben die Mutter. Der Vater ist ein Trinker und schlägt die Mutter auch, schlägt auch die Geschwister. Ja, also die Thematik ist so ein bisschen ähnlich. Und das Krasse ist einfach, dass die ganze Familie sie verlässt. Und dieses Mädchen ist halt erst 6 Jahre alt. Also die kann eigentlich nicht gehen und sie nimmt auch keiner mit. Dann ist sie mit ihrem Vater alleingelassen in diesem Maschland, in dieser Hütte. Und jetzt muss sie sich halt überlegen, wie sie drauf klarkommt. Und erst versucht sie es so in so einem, naja, ich sag mal, in so einem Parallelleben. Sie ist immer in der Hütte, wenn der Vater nicht da ist oder wenn der Vater zurückkommt, versucht sie sich auf der Veranda zu verstecken, geht dann so ein Deal ein mit ihrem Vater, so ungefähr. Sie putzt und sie kocht, obwohl sie ja noch gar nicht kochen kann mit 6 Jahren oder mit 5 Jahren. Aber die kommen dann eine Zeit lang, kommen die ganz gut klar und irgendwann, sag ich mal, kommt halt so ein bisschen die Realität auf sie zu. Die wollen sie dann in die Schule schicken, beziehungsweise sie wäre alt genug, sie weiß noch nicht mal, wann sie Geburtstag hat. Der Vater kümmert sich ja auch gar nicht. Und dann hat sie das erste Mal Kontakt quasi mit dem Dorf. Also sie geht ab und zu einkaufen, aber sie weiß ja noch nicht mal, wie man Geld zählt. Sie kann nicht lesen, es geht eigentlich gar nichts. Dann soll sie in die Schule. Da ist sie wahrscheinlich schon ein bisschen älter, 7 oder 8. Und dann lachen die ganzen Kinder sie eben dort aus, weil sie noch nicht mal Hund buchstabieren kann. Und sie beschließt, nee, in die Schule geht sie nicht mehr. Und versteckt sich dann halt immer und lernt eigentlich nur von diesem Maschland. Also das heißt, sie ist ein totaler, es ist so ein bisschen Mowgli. Sie lebt halt dort mit den ganzen Tieren, ist dann die totale Expertin, kann aber halt nicht das, was alle anderen können, lesen und schreiben. Und irgendwann ist halt auch der Vater weg und sie muss sich halt total alleine durchschlagen und trifft dann einen Jungen, der ihr Lesen beibringt oder den hat sie schon ein paar Mal gesehen, ist ein Freund von ihrem Bruder gewesen und so fängt sie halt an, dass sie auch Lesen für sich entdeckt. Und das finde ich an diesem Buch eigentlich sehr schön. Sie hat dann so einen Lesestrand und einen Lesebaum und eine Lesehütte. Also sie hat immer so Orte, wo sie dann auch liest und halt das, was ihr zur Verfügung steht. Und sie wird dann älter und ich sag mal, das Dramatische ist, und ich spoiler auch nicht, das Ganze fängt an und ich habe eigentlich gedacht, unter Roman nicht, ich lande jetzt in so einem Crime, in so einem Kriminalfall. Ziemlich am Anfang wird ein Toter im Maschland gefunden und eigentlich gibt es gar keine wirklichen Anzeichen dafür, dass es ein Verbrechen ist. Aber es wird so interpretiert, weil alle diesen Bewohnern in dieser Marsch ja, das ist das Gesindel. Die haben auch noch ein großes Problem in North Carolina und ich war erstaunt, weil das war dann schon erzählt zwischen den 50ern und den 70ern, dass irgendwie, dass es da noch so eine Rassentrennung gab, obwohl es sie da eigentlich zum Teil gar nicht mehr hätte geben dürfen oder können. Also ihr bester Freund, der sie auch so immer supportet in allem, ist ein schwarzer Mann, bei dem sie immer tankt und das sind halt in diesem Marschland leben quasi die alten Sklaven und die Befreiten oder die Geflohenen und dann noch ein paar mehr. Das heißt, jeder, der in diesem Marschland wohnt, ist halt suspekt. Während sie diese totale Natur verkörpert, gibt es dort eben alles Mögliche und die Leute sind halt sehr voreingenommen. Und als dieser Tote dann, mit dem sie auch mal was hatte, gefunden wird, ist natürlich, wird ein Gerichtsprozess gestartet und relativ dramatisch. Also man hat so das Gefühl, es gibt keine Beweise, aber alle wollen es ihr anlasten. Und also wie gesagt, super spannend. Ich habe das Ende noch nicht gelesen. Ich fand die Naturbeschreibungen extrem toll. Es ist so ganz langsam erzählt und auch wenn es so dramatisch ist, ist es eigentlich kein trauriges Buch, sondern dieses Mädchen hat ja immer diese Verbindung zur Natur und wird die totale Expertin. Und dieser Junge, den sie da getroffen hat, hilft ihr auch immer weiter zu reifen, erklärt ihr Dinge. Und sie ist halt so ein ganz anderer Mensch und hat ein ganz anderes Verhältnis zur Natur, zum Leben, zu sich selbst und ist aber immer so auf der Hut, sagt halt, alle haben mich verlassen und deswegen kann man auch nie einem vertrauen. Ich kann jetzt nicht alle Liebesdetails, der Klaus wäre jetzt wieder begeistert.
Klaus würde wissen wollen. Ne?
Ja, wie sieht es mit der Liebe aus und so. Also da gibt es mehrere Liebesgeschichten und lauter dramatische Liebesgeschichten, aber es ist ein sehr faszinierendes Buch und es ist so, ja, man kann es eigentlich so in einem durchlesen. Ich würde sagen, das ist die perfekte Urlaubslektüre. Wenn man dann auch noch in der Nähe, mehr hätte ich jetzt nicht so gesehen, aber ja, vielleicht.
Fluss reicht in dem Fall.
Ostsee, Fluss reicht Fluss. Wahrscheinlich. Ja, perfekte Stimmung. Also dieses tragische, dramatische Elternhaus und wie sie aufwächst. Ich würde sagen, das ist mit diesen ganzen Landschaftsbeschreibungen neutralisiert sich so ein Stück weit, dass es nicht. Also,
was ich krass fand, war, als du mich gefragt hast, wann denn die Rassentrennung in Amerika aufgehoben worden ist, dass das 1964 war. Und dann dachte ich mir, wenn meine Eltern mit 20 nach Amerika gefahren wären, dann hätten die das ja noch voll miterlebt. Und da fand ich, war auf einmal dieses ganze Apartheid und dieses ganze Trennungsding wieder total dicht dran. Weil für mich ist das irgendwie so, ja, das gab es mal irgendwie, aber endweit weg. Aber auf einmal fand ich so, also meine Eltern hätten mir das erzählen können, dass sie das noch miterlebt haben. Das fand ich krass.
Ja, aber ich fand es interessant. Sie hat so eine Freundschaft und das ist, glaube ich, auch so ein großes Ding. Inwieweit hält ein Dorf zu so einem Kind, das vernachlässigt wird? Das ist irgendwie so die große Frage. Ist das jetzt so geworden, weil sich keiner von denen gekümmert hat? Oder war die schon immer komisch und deswegen hat sich niemand gekümmert? Also so ein bisschen. Man fragt sich, warum ist das so geworden? Und die einzigen, die zu ihr halten, ist halt so ein Ehepaar. Er betreibt quasi eine Tankstelle und ich weiß gar nicht genau, was sie macht. Und die geben ihr dann immer Klamotten und Dinge und sie sammelt halt Muscheln. Und die haben dann, also die kümmern sich so ein bisschen um die. Das sind, ja. Und also ich habe mich auch gewundert, weil das wird noch sehr krass mit dieser Rassentrennung, wird es noch krass, der Prozess spielt 1970 und dann wurde immer beschrieben, ja, die einen dürfen auf die Bänke sind den einen vorbehalten und die Bänke sind für die anderen oder auch im Bus, wo ich dachte so, wie lang ging das? Also es war mir auch gar nicht bewusst, ab welchem Zeitpunkt vielleicht ist dann North Carolina auch nochmal
Jahre zurück. Ja, ne?
Ja, einfach viel, viel langsamer in dem Ganzen. Aber diese Thematik spielt ja auch da noch mit rein in dieses Ganze, wie die Leute sich geben, wie die Leute mit anderen umgehen oder wie sie es vielleicht auch vom Setting her gewohnt waren.
Ich würde dir eine Frage würde ich jetzt mal weitergeben, Alex. Ja. Hat sich das Dorf Overath um dich genug gekümmert oder bist du deswegen Buchhändler geworden? Und jetzt pass auf, was du sagst.
Ich musste jetzt total aufpassen, dass ich... ist mein Anwalt hier in der Nähe?
Nee.
Also Overath hat sich sehr gut um mich gekümmert.
Ja.
Na, das war, Schwein gehabt.
Ja,
ja, ich kann noch meinen ersten Satz lesen. Hier sind noch Zeichnungen, damit man sich auch zurechtfindet, falls man ausgesetzt wird.
Also nicht genau. In Overath.
Das ist ein ganz kurzer. Marschland ist nicht gleich Sumpf.
Ja, was macht das mit dir, Alex?
Ja, ich denke da mal drüber nach.
Ja.
Macht mich schon betroffen jetzt. Ja.
Also für alle, die in North Carolina ausgesetzt werden, auf jeden Fall vorher das Buch noch mitnehmen. Okay, dann, ich habe ja versprochen, ich hole euch da raus.
Mhm.
Also wenn man dein Buch gelesen hat und dann deins, dann kann jetzt meins kommen. Luca Kieser, weil da war etwas im Wasser. Ich habe tatsächlich, das Schöne ist ja, wenn man nichts erwartet, wird man nicht enttäuscht. Und ich brauchte
ist
jetzt.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Ich brauchte jetzt ein Buch mit Wasser und hatte überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Und ich finde ja hier mal, wir hatten es ja letztes Mal wieder von Klappentexten. Ich finde ja, gibt es da eigentlich, Alex, das müsste, gibt es den Beruf des Klappentextenschreibers? Des Klappentextschreibers?
Also ich habe mal gehört, dass das andere schreiben.
Klappentexttexter, ja. Nicht, dass ich wüsste.
Ja.
Aber vielleicht sollte es ihn geben, ne? Weil wir haben ja schon mal gesagt, es gibt so viel schlechte
Klappentexte. Also wenn es ChatGPT schon seit 100 Jahren geben würde, wäre das der Beweis, finde ich. Weil irgendwie klingen die alle gleich. Weil ich habe jetzt gelesen, es gibt den Beruf des Autonamenerfinders. Ja, also es ist ein unglaubliches Staunen hier im Publikum, Untertitel. Es gibt tatsächlich einen Beruf, es gibt Menschen, die machen nichts anderes, als sich einen Namen für Autos auszudenken. Jetzt mag man erstmal denken, ja gut, morgens aufstehen, einen Vertrag machen, 6 Wochen nichts machen, 300.000 Euro kassieren und dann sagen, Mondeo. So. Fertig. Aber ist anscheinend nicht so einfach, aber allerdings kriegen die tatsächlich relativ viel Geld dafür, weil erstmal muss der Name, also es ist natürlich jetzt viel geschwätzt gewesen, so, ja, der Name muss natürlich zum Auto passen, also die meditieren mit dem Auto und fahren mit dem Auto, okay, können wir alles streichen. Aber das Entscheidende ist, dass der Name natürlich in einem anderen Land nichts Schweinisches heißen darf oder was verboten ist. Und da gibt es tatsächlich wohl Fälle, wo ein Auto in Deutschland einfach Kia Schlag mich tot hieß. Und das hieß aber in Pakistan Schwanz. So. Hm. Und da kann man auf die Idee kommen, das Publikum verteilt Noten, da kann man schon auf die Idee kommen, dass das jetzt in der Werbung vielleicht nicht so der allercoolste Name ist für ein Auto. Ich weiß nicht, wie es aussah, aber und es gibt tatsächlich Menschen, die machen das.
Das ist doch ein schöner Beruf. Ich meine, du musst natürlich auch testen, ne, ob der Name nicht geschützt ist in einem anderen Land. Zum
aber
Beispiel.
Der oder verbringt auch Zeit mit dem Auto. Das fand ich am lustigsten, dass er viel Zeit mit dem Auto verbringt, um dann sich den Namen dafür einfallen zu lassen.
Autokino, MacDrive, Autobahn, Raststätte, Tanken. So. Bei Domian würden uns noch andere Sachen einfallen. Den hatten wir ja auch letztens mal wieder, was man mit dem Auto im Wald noch alles machen kann. Aber tatsächlich verbringen die Zeit mit dem Auto, um ein Gefühl dafür zu kriegen und dann den richtigen Namen.
Man könnte es ja waschen und dann sind wir wieder bei Wasser.
Ja.
Und dann ist das die perfekte Überleitung.
Perfekte Überleitung.
Ja, super. Ja.
Du hast es drauf.
Ja.
Okay, dann kommen wir zu meinem Klappentext. Erstmal Punkt 1, schön kurz. Als ein riesiger Tintenfisch ein Tiefseekabel berührt, beginnen seine Arme davon zu erzählen, wie es ist, ein Ungeheuer zu sein. Ein außergewöhnliches literarisches Abenteuer. Punkt. So, hat mich jetzt tatsächlich neugierig gemacht.
Wegen literarisches Abenteuer oder was?
Nee, weil ich die Idee, dass ein Tintenfisch ein Tiefseekabel berührt und dann die Arme davon erzählen, das ist mein Humor. Weil ich habe mir das dann tatsächlich so vorgestellt, also so das ist, also so viel kann ich schon mal sagen, es ist ein Riesenkalmar. Also diese Viecher, die wirklich so mehrere Meter lang sind. Also wo der Arm am Ansatz ungefähr Baumstamm dick ist. Also so diese, die man auch ganz, ganz selten trifft. Hier sowieso nicht. Auf der Autobahn eigentlich auch selten. Und in unseren Gewässern, die leben halt wirklich in der tiefsten Tiefsee. Und ich dachte mir jetzt, okay, der berührt jetzt das Kabel und dann ist es so, und dann fangen die an zu labern und dann ist da so richtig was los, so, weil die haben sich ja bestimmt viel zu erzählen, weil da passiert ja total viel unter Wasser, wo man nichts sieht. Und nee, so ist es aber nicht. Die Story, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass die haben also tatsächlich so ein Datenkabel an der blanken Stelle erwischt, einen Arm, und dann haben die diese Informationen mitgekriegt. Das ist jetzt meine Interpretation. Also so deutlich wird es nicht gesagt, aber die kennen auf einmal ganz viele Geschichten. Und dann geht es nämlich
die
los.
Arme.
Die Arme. Ja. Und das Lustige finde ich, das ist auch von der, wo wir gerade bei neuer Schreibtechnik und so weiter waren, das fand ich ganz nett, dass hier am Rand steht immer, welcher Arm gerade spricht.
Okay.
Das fand ich sehr nett. Weil die Arme sind halt der blendende Arm, der müde Arm, der etwas schüchterne Arm, der eingeblendete Arm, der arme Arm, der kommt später, der bisschen schüchterne Arm und so weiter. Die haben also alle Namen und haben unterschiedliche Geschichten. Und das Interessante finde ich, das habe ich am Anfang echt nicht gecheckt, dass diese Geschichten irgendwann alle zusammen, mehr oder weniger zusammengehen. Und wenn man dann noch den Fehler macht wie ich und guckt einfach mal gerne, was hinten so in dem Buch drin ist, dann ist hier hinten neben dem Bild von dem Autor und den Zitatnachweisen ist auch noch ein Stammbaum drin.
Von wem? Vom Autor oder von den Kalmaren?
Von den Kalmaren. Zurück in die 700. Generation. Nein. Da geht es um eine Familie Sanchez und um die geht es halt auch ganz viel. Und was aus deren Familienmitgliedern geworden ist. Und was hat das jetzt alles mit Wasser zu tun, außer dass es ein Kalmar ist? Es geht auch um Wasserungeheuer. So, jetzt du. Welche Wasserungeheuer fallen dir ein?
Ja.
Weißer Hai.
Weißer Hai, ja, genau.
Klassiker.
Moby Dick.
Moby Dick auch.
Ja.
Nessie ist aber jetzt nicht mehr.
Geil, ich habe gerade Lassie verstanden.
Ich habe auch Lassie verstanden.
Raus, Lassie. Okay. Und was gibt's noch? Ein ganz berühmtes Buch zum Thema Unterwasser?
Der Schwarm?
Nee, viel älter jetzt. Älter. Älter denken. Jules Verne, 20.000 Meilen unter den Meeren.
Ja.
Da taucht auch so einer auf. Und diese ganzen Geschichten, also wer das Drehbuch geschrieben hat zu Der Weiße Hai, wer die Special Effects gemacht hat, wie die darauf gekommen sind und wer wann welche Bücher geschrieben hat und warum und wie die alle zusammenhängen. Ich habe das jetzt nicht recherchiert. Ich habe mal ein paar Sachen recherchiert, die stimmten. Deswegen nehme ich mal an, dass das alles stimmt, was der geschrieben hat. Aber dann wird es halt wirklich interessant, weil diese Arme haben halt alle andere Geschichten zu erzählen, kommen aber immer wieder zusammen in diesen Stories. Während dieser Riesenkalmar immer weiter durchs Meer schwimmt, irgendwann auch gefangen wird. Und da kommt die zweite Geschichte mit rein. Es geht nämlich auch um ein Mädchen. Und dieses Mädchen macht ein Praktikum auf einem Trawler. auf einem Krill-Trawler. Und deswegen fragte ich vorhin Wasser, das ist ganz nett, die beschäftigt sich irgendwann, weil die unglaublich langweilig ist, weil da passiert ja nicht viel. Mhm. Ne? Fahren, 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 oh, Fische, 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 fahren, 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 Fische, 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 sortieren, sortieren, fahren. So, das geht wochenlang. Und dann ist sie sehr langweilig und sie fängt an, Tagebuch zu führen. Und dieses Tagebuch ist auch in dem Buch, als Anhang. Mhm. Das fand ich auch nett. Also dieses neue Schreiben, ne, da sind ganz viele neue Ideen drin. Und sie versucht rauszufinden, wie viele Wörter und welche Wörter gibt es, die keinen Plural haben. Und Wasser stand da nämlich auch mit drin. Weil Wässer, haben wir ja gehört, passt nicht. Publikum sagt nein. Gewässer ist jetzt aber nicht unbedingt der Plural von Wasser. Mhm. Und da findet sie ganz viele, weil sie nämlich auch keinen Plural für Krill findet. Und entwickelt dann aber ganz viele. Und irgendwann kommt dieser, fängt dieses Boot, da sind wir dann bei Moby Dick, fängt dieses Boot, ist jetzt nicht Captain Ahab, aber dieses Boot fängt diesen Riesenkalmar aus Versehen, mehr oder weniger, und wollen ihn dann an eine Forschungsstation weitergeben. Und dabei befreit die den. Und aber dann gehen alle Gedanken von diesem Mädchen, hat dann auch der Kalmar wieder. Also sobald er was anfasst, dann übernimmt er das. Und dann unterhalten sich diese Arme nämlich die ganze Zeit weiter, was da jetzt raus geworden ist und wie die Verwandtschaftsverhältnisse sind von diesen einzelnen Protagonisten. Und was ich auch noch nett finde, weil das auch wieder ein neues Schreiben, die Arme haben sich auserbeten, ich gucke mal, ob ich gerade eine Stelle finde, haben sich auserbeten, Fußnoten schreiben zu dürfen. Und da kommen dann so Sachen wie, warte mal, das ist nicht ganz so typisch, hier am Anfang waren mehr, genau hier. Irrglaube, kreischt unser Hera-Arm. Lest meine Geschichte, lest sie gleich. 50 Jahre Blue Marble, beginnt auf Seite 64. So, dann habe ich das mal gemacht und wenn man dann auf Seite 64 seine Geschichte zuerst liest, dann kann man in dem Buch tatsächlich die ganze Zeit hin und her springen.
Krass.
Und ich glaube, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, weil ich es nicht komplett durchgezogen habe, ich glaube, dass wenn man das macht, die Gesamtgeschichte viel stringenter ist, als wenn man es in einem, also wenn man es wirklich von vorne nach hinten durchliest. Mhm. Weil das Gehüpfe ist schon wirklich sehr hart und man versteht oft nicht, wieso jetzt der Typ oder die Frau irgendwie erwähnt wird. Weil das ist doch der Urgroßvater von der, aber die war doch gerade noch da. So, und wenn man dann aber, ich vermute das nur, ich weiß es nicht, das wäre noch ein Experiment, mhm. wenn man jetzt dieses Buch tatsächlich in der Reihenfolge der von den Kalmaren Armen gewünschten Reihenfolge liest, dann könnte es vielleicht eine andere Geschichte sein. Ich weiß es nicht.
Ja, das hört sich sehr strange an.
Mhm. Ist es.
Ist denn.
Und wer soll es lesen?
Ja, genau.
Oder muss man es dann fünfmal lesen?
Nee, also man kann es auch einfach von vorne nach hinten lesen. Es ist trotzdem ein tolles Buch. Also weil diese Grundgeschichte, wenn man sich einmal mit diesen Armen angefreundet hat, die haben halt auch alle einen eigenen Charakter und erzählen andere Geschichten und erzählen die Geschichten auch anders. Also man hat ganz viele Bücher in einem quasi. Und diese Klammergeschichte von diesem Mädchen auf diesem Trawler, die ist halt auch schön. Also es ist halt alles, es ist nichts Depressives dabei. Mhm. Es ist, die sucht einfach nur so den Sinn in ihrem Leben, wie man das als Teenager halt macht und ist dann auf die Idee gekommen, hat sich einfach aus Zufall bei diesem Büro da in der Reederei reingegangen, ich will ein Praktikum machen. Dann haben die gesagt, jo, da ist das Schiff. Und dann ist die halt da mit Äquatortauf und allem dann in die Antarktis gefahren. Und es sind tolle Geschichten und man lernt viel. Also wenn das alles stimmt, wovon ich jetzt ausgehe, lernt man sehr viel noch nebenbei. Das ist übrigens der Typ, der die Special Effects für Der Weiße Hai gemacht hat, anscheinend auch Disneyland geplant hat. Oder zumindest sein Vater. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Man weiß es nicht, aber die gehören zusammen. Ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ihr wisst, wie es abgeht, was passiert. Wie dieses Buch zu verstehen ist. Nee, es ist wirklich gut. Es ist, es ist auch in neuerer Sprache geschrieben. Mhm. Also auch kurze Sätze, andere Sätze.
Aber es ist auch ein jüngerer Autor, oder? Hast du doch?
Der Luca.
Ja.
Der Luca ist 92 geboren und ein
ganz junger Autor.
In Tübingen. Was ich ein bisschen frustrierend fand, das Mädel, die ist 20 und die redet über die 90er und du denkst dir, Moment! Weil die das alles ganz schrecklich findet, was da bei ihren Eltern passiert ist und so weiter. Und dann irgendwann fällt ihr auf so, Moment mal, die redet über meine Jugend. Und das war alles gar nicht so schlimm, wie die das darstellt. So mit den Klamotten, mit der Musik und so. Gut, da war jetzt nicht alles toll, aber das ist teilweise schon so ein bisschen deprimierend, wenn du siehst, so, ja, Moment, da habe ich Abi gemacht und wie die darüber redet, auch so. Und dann entdeckst du tatsächlich so, ja, scheiße, so habe ich auch gesprochen. Also weil die so Sätze von ihren Eltern aufschnappt und dann denkt so, das ist doch total uncool und so. Und dann, doch schon, ey, ich meine. So, das ist dann streckenweise so ein bisschen so, aber ja gut, so ist es halt.
Würdest du es jetzt jüngeren Lesern empfehlen?
Also ich hätte tatsächlich ein Problem zu sagen, wem ich es empfehlen würde. Also wem jetzt konkret, weil es ist, glaube ich, für junge Leute ist es total spannend, weil der aus der Zielgruppe kommt. Also weil er selber da draus ist und weil es, glaube ich, von der Sprache her eher modern ist. Aber es kann auch jeder andere lesen, weil es einfach eine total schöne Geschichte ist. Also mit einer guten Idee und die dann auch konsequent durchgezogen ist. Also das mag ich ja nicht, wenn dann auf einmal so, ja, und dann sind wieder alle zu Hause und glücklich. Nee, das ist es nicht. Sind auch nicht unglücklich, aber es gibt halt so eine Lösung, mit der du auch nicht wirklich rechnest. Aber ich meine, mit welcher Lösung rechnet man, wenn Karl Marr durchs Meer schwimmt, gefangen wird, wieder freikommt und dann weiter schwimmt?
Und die Arme reden können.
Und die Arme reden können. Ist übrigens ganz nett, der Karl Marr selber hat irgendwie nichts zu sagen. Der ist irgendwie nur so, also so wird das auch dargestellt. Also der Karl Marr ist das Anhängsel von eigentlich
von den 8 Armen.
Von den Armen, ja, genau. Also die ganze Power und alles, das steckt alles in den Armen und der ist eigentlich so ein bisschen, der kommt noch ein bisschen doof rüber. Also so ein bisschen als Depp, so kann man glaube ich schon so sagen. So. Der macht auch tatsächlich nur Fehler. Also alles, was denen passiert, was schlecht ist, das war alles die Schuld von dem Karl Marr selber. Und nicht die Arme. Wollt ihr noch was wissen? Guckst du fragend oder nix? Ja, nimm mit das Buch. geh schwimmen.
Ich habe mich gerade gefragt, gibt's dann, also wenn der Karl Marr nichts steuern kann, gibt es dann einen Alpha-Arm, der sagt, wo es lang geht?
Nee, die tatsächlich beschließen die das immer. Also es gibt so ein paar logische Sachen, wenn die irgendwo weg wollen, dann sind die sich relativ schnell einig. Aber es gibt so manchmal Situationen, dann will der eine nach oben. Also wenn der Karl Marr hatte irgendwann mal die saublöde Idee, nach oben zu gehen. Was jetzt blöd ist für den Karl Marr, weil der natürlich diesen Wahnsinnsdruck unter Wasser gewöhnt ist. Bei 4.000, 5.000 Meter tief. Und wenn der hochgeht, ist doof. Und dann haben die halt, die eine Hälfte hat gestreikt. Einer war beleidigt. Und die anderen drei haben es aber gemacht. Und da ist er dann auch gefangen worden. Und das war so, fand ich sehr nett. Also diese unterschiedlichen Charaktere auch von den Armen, die dann da zum Tragen kommen.
Das fand ich aber an meinem Buch auch ganz nett. Die nimmt sich immer so, die versucht die Welt zu verstehen, indem sie Tiere beobachtet. Und dann beobachtet sie die halt Libellen bei der Paarung, wie dann die weibliche Libelle dem Männchen den Kopf abbeißt. Und der halt weiter funktioniert, auch ohne Kopf. Und sie, also man immer nicht so genau weiß, möchte sie das jetzt anwenden auf ihre eigene Beziehung, die sie da hat. Also jetzt nicht wörtlich, aber sie erklärt sich halt gut. Die Welt immer anhand der Beobachtung der Tiere. Und das fand ich total toll. Also dieses, wenn dir keiner sagt, so und so hat es zu funktionieren, sondern du versuchst es dir selber zu erklären, indem du die Dinge beobachtest, das fand ich schon schön. Also so ähnlich wie wenn Arme miteinander reden können.
Vielleicht können sie das ja. Wir wissen es nur nicht, weil die Tiere zu tief leben. Wusstet ihr eigentlich, dass anscheinend es eine riesen Treibjagd auf Haie gegeben hat nach Jaws, also nach der weiße Hai? Es gibt Zitate von dem Erfinder, also von dem Drehbuchautor oder dem Buchautor, dass ihm das total leid tut, weil in den Jahren danach wurden wohl ganz viele Haie gejagt, weil alle totalen Schiss vor diesen Viechern hatten. Und hat deswegen hat er Probleme gehabt, dann noch weiter Bücher zu schreiben, wo es um Meerestiere geht, weil er das nicht nochmal haben wollte.
Hast du das erfunden oder nee, das ist das von dem Autor?
Steht hier in, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber ich glaube nicht, weil das meiste stimmt. Gut, sind wir mit den Büchern durch? Oder möchte noch einer was sagen oder was fragen? Möchte das Publikum noch was wissen?
Dein erster Satz, haben wir den schon gehört?
Oh, mein erster Satz, entschuldige, ja. Sehr aufmerksam. Der erste Satz, also ich vor hier so Zitate lasse ich immer weg. Wie das tiefschwarze Gefieder eines Hahns, vor dem Schrei dehnt sich das All und die Erde, unsere Heimat, ist darin nicht mehr als das Blitzen einer Federspitze. Was macht das mit euch?
Sprachlos.
Sprachlos.
Sprachlos, ja.
Gut. Dann füllen wir diese Lücke mit unserem Schlussplädoyer zum Thema Wasser. Moment, schon mal.
Hast da ja schon was vorbereitet. Ja.
Ich bin auch wieder gespannt, was jetzt kommt, weil das ist ja immer, ich werde da immer so ins kalte Wasser geschmissen.
Ich habe es dieses Mal auch nicht. Ich habe es auch nicht.
Und ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich muss gleich irgendwas tun, irgendwas vorlesen wahrscheinlich.
Also, was zumindest immer wieder geblieben ist, du bist derjenige mit dem fettgedruckten Text. Ich habe jetzt hier viermal dasselbe ausgedruckt. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Weil ich fand das damals sehr lustig. Vielleicht können sich ja noch ein paar der Anwesenden daran erinnern, dass es irgendwann mal so einen Hype gegeben hat, dass auf einmal alle angefangen haben, Wasser zu trinken. Also das aus der Zeit resultiert, dass auf einmal ganz viele Leute tagsüber mit Wasserflaschen rumgelaufen sind. Weil nämlich eine Studie rausgekommen ist, das war ungefähr Anfang der 2000er, in der es hieß, dass wenn man Durst hat, man eigentlich schon zu 18% dehydriert ist. So, und das haben ganz viele Leute geglaubt. Diese Studie hat sich irgendwie auch keiner mehr angeguckt, auch von wem die in Auftrag gegeben wurde und so weiter. Aber auf jeden Fall, das war in der Welt. Und wissenschaftlich wurde das überhaupt nicht von irgendwem mal groß getestet und widerlegt. Irgendeiner hat dann mal gesagt, so, naja, also ich meine, wir haben seit 10.000 Jahren einen Mechanismus entwickelt, der nennt sich Durst. Und wenn der Mensch vorher verrecken würde oder schlecht wäre, dann hätten wir den wahrscheinlich früher. So, ne? Also wenn man Durst hat, trinkt man. Aber das ist natürlich werbemäßig genauso schön auszuschlachten wie dieser Quatsch mit dem, der Mensch verliert die meiste Wärme über den Kopf. Das kommt ja jedes Jahr im Winter, irgendwie 40, 50, 60, 70, 300% verliert der Mensch an Wärme über den Kopf. Muss man sich nur einmal nackt mit einer Mütze in Schnee stellen, dann weiß man, dass das Quatsch ist. So, also, und aus der Zeit habe ich mir dann den Spaß gemacht, weil das Nächste, was passiert ist, wenn jetzt auf einmal alle Wasser trinken, kommen natürlich ganz clevere Firmen auf die Idee, dann machen wir teures Wasser. Mhm. Ne? So, und dann sind auf einmal so Edelwässer an den Start gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, das war ein Beitrag für WDR 5 damals, dann laden wir diese Wässer doch mal zu einem Test ein und lassen die mal über sich selber berichten. Und jetzt kommt der Riesenzufall, weil die junge Dame hier vorne im Publikum, ihres Zeichens Schauspielerin und Sprecherin, war damals von mir gebucht für die Rolle des Regenwassers. Hier ist dein Text. Ich bitte dich, mit nach vorne zu kommen. Wir brauchen dich dann hier quasi, ihr müsst euch dann ein Mikrofon teilen. Ja. Also, nur damit ihr... Oh. Nee, wir sind noch nicht durch. Damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, worüber wir hier sprechen. Also, es treffen sich gleich folgende...
Wasser.
Wasser. Testwasser. Testgewässer. So, als erstes hätten wir Giesee. Das kostet aktuell die Flasche 0,7 Liter immer 15 Euro. Dann haben wir das Wasser Voss. Aktueller Flaschenpreis zwischen 3,99 und 6 Euro. Dann haben wir das Wasser Eau de Glacier mit einem Flaschenpreis von 5,90 Euro bis 15 Euro. Regenwasser fällt vom Himmel, kostet nichts. Und Feen. Ein finnisches Wasser kostet aktuell die Flasche 99 Euro. So, jetzt hatten wir ja beim letzten Mal schon das Publikum so schön mit einbezogen. Es hat toll geklappt, wir brauchen euch wieder. Weil das Problem ist, wir haben alle, die mitgezählt haben, wir haben 5 Wässer, aber hier stehen nur 4 Leute. Ich brauche von euch, deswegen fragte ich vorhin nach Finn, ich brauche von euch 2 Sätze. Ihr müsst jetzt alle gut aufpassen, wir testen das auch mal kurz. Der erste ist Aya Hilja Illala Silala. Also bitte einmal alle zusammen Aya Hila Illala Silala. Auf 3. 1, 2, 3.
Aya Hila.
Lassen wir gelten. Das zweite ist einfacher. Also wenn ich so mache, dann höre ich von euch Aya Hilja Illala Silala. Und wenn ich so mache, dann höre ich von euch ein gebrummeltes Kiela. Auf 3. Ja, klappt besser, ist kürzer. So. Ihr seid Feen, natürlich, das Publikum ist am teuersten, ist uns auch immer am teuersten. Situation ist jetzt also folgende, wir drei, vier, fünf Wässer sitzen an einem Tisch und es geht um einen Wassertest. Kurze Vorgeschichte noch, diese Wässer kennen die Situation schon, weil sie dauernd zu irgendwelchen Tests eingeladen werden und kennen sich auch untereinander schon, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Dann können wir an dieser Stelle anfangen mit... Du bist Giesee, das Wasser für 15 Euro. Ich bin Voss für 4 Euro. Eau de Glacier für 15 Euro. Feen für 99 Euro. Und Anja, das Regenwasser für Umme. Gut. Also bitte.
Warum man Sie hier alle noch einlädt, ist mir völlig schleierhaft. Schließlich trinkt man mich in den besten Hotels und den hippesten Clubs auf der ganzen Welt. Also werde ich diese Blindverkostung natürlich locker gewinnen.
Ah, und was können Sie, was wir nicht können?
Das soll ja wohl ein Witz sein. Schließlich bin ich das einzige Mineralwasser nach der deutschen Mineral- und Tafelwasserverordnung am Tisch. Das allein heißt ja schon, dass ich ein Grundwasser mit besonderen Eigenschaften bin. Ich achte sehr auf meine Inhaltsstoffe, daher schwanken sie auch kaum. Ich stamme aus den besten unterirdischen Wasservorkommen und bin von besonderer Reinheit. Meine Abfüllung findet direkt an der Quelle statt und wird amtlich anerkannt. Und erst meine Abstammung über Jahrhunderte hat sich das Oberflächenwasser seinen Weg durch immer mehr tiefere Gesteinsschichten gebahnt und wurde dort durch Gletscher und Felsformationen vor allen Üblen geschützt. Dann ging der Weg wieder zurück an die Oberfläche, aber dieses Mal durch von Goldadern durchzogenen Gesteinsschichten. Diese edle Filterung wussten schon die Indianer vor 500 Jahren zu schätzen. Ich galt als Jungbrunnen und, wenn Sie mein Äußeres betrachten, ja wohl nicht ganz zu Unrecht, will ich meinen. King George V. badete in mir und sowas adelt ja wohl. Und voilà, da bin ich, rank und schlank von Gestalt, wohltuend rein im Geschmack und durch Goldfilterung veredelt. Es muss nicht eben immer Champagner sein.
Der feine Herr, von Goldadern durchzogen, goldfiltriert.
Bitte, bitte, wenn ich da mal kurz einhaken darf, liebe Kollegen. Sie sprachen gerade von Gletscher, gut und schön. Aber Sie sind hier nicht der Einzige, der mit diesen Eisgiganten zu tun hatte. Aber wo Sie nur versiegelt wurden, stamme ich direkt aus einem Gletscher. Stellen Sie sich das südwestliche Norwegen vor. Es ist kalt und von oben, Himmel in den Wolken, lagern sich feinste Tröpfchen kalten Wassers an Staubteilchen an und gefrieren dort. Diese Eiskristalle werden immer schwerer und fallen dann als Schnee zur Erde. Hier bildet sich eine Schneedecke, auf die immer mehr Flocken fallen. Durch den großen Druck, der so entsteht, wird der flockige Schnee zu Eis gepresst und türmt sich nach und nach zu riesigen Gletschern auf. Wie Sie sicherlich wissen, die größten Süßwasserspeicher und nach den Ozeanen die größten Wasserspeicher der Welt. Ich zum Beispiel habe über 1000 Jahre in dem Gletscher verbracht, weit ab jeglicher Verschmutzungen der modernen Welt. Ich bin zwar kein Mineralwasser nach ihrer komischen Verordnung, dafür bin ich aber nicht durch die irdischen Gesteinsschichten gesickert und habe mir, wer weiß was, für Mineralien oder sonstiges Zeug eingefangen. In mir befinden sich gerade einmal 4 Milligramm gelöster Stoffe pro Liter und so wenig Salze, dass ich als natriumfrei gelte. Außerdem bin ich damit sowas von rein. Keinerlei Geschmacksbeeinträchtigung durch irgendwelche Gesteinsformationen oder gar Gold.
Schnee, ja, aber ich hoffe, Sie fallen jetzt nicht aus den Wolken. Ich hingegen stamme aus einer Evolutionsstufe vor Ihnen. Ich als Regenwasser kondensiere in den Wolken einfach aus Wasserdampf und falle quasi sofort in die Flasche. Während Sie also Ihre Zeit im Erdreich oder in Gletschern verplempert haben, habe ich die Menschheitsgeschichte bewegt. Die ersten Rechtsformen meiner Trinker gehen auf mich zurück, die Wasserrechte. Meine Verteilung prägte lange Zeit viele Gesellschaften auf der Erde. Wer über mich verfügen konnte, hatte, vor allem in Dürrezeiten, die Macht. China, Indien, Afrika. Immer ging oder geht es um Wasser. Und wo kommt es her? Vom Himmel, genau. Und das bin ich. Es gibt Länder, da wurde und werde ich als Gottheit verehrt. Es gibt Tänze über mich. In Chile habe ich ein eigenes Instrument, den Regenmacher. Die Mayas opferten mir sogar Menschen. Nun gut, etwas übertrieben vielleicht. In China bin ich als Regen sogar ein Symbol für Fruchtbarkeit und Zeugung. Da ich nun mal direkt vom Himmel in die Flasche komme, bin ich ja wohl die Reinste hier. In Tasmanien zum Beispiel zählt man 9750 Tropfen in die Flasche ab und sagt, es ist das reinste Wasser der Welt.
So. 9750 Tropfen.
Erstmal nachmachen.
Was ist eigentlich mit Ihnen beiden? Sie haben noch gar nichts gesagt. Wie waren noch mal Ihre Namen? Ila. Entschuldigung, ich spreche leider kein Finnisch.
Er sagt, abends langsam fahren auf der Brücke. Kjella. Er sagt ja.
Also bitte, was hat das denn mit dem Test hier zu tun? Und Ihren Namen? Und können Sie bitte etwas weniger wässriger sprechen?
Er sagt...
Ja, das habe ich verstanden. Also, was können Sie, dass Sie hier teilnehmen dürfen?
Ich bin Norweger und heiße Voss. Und mein maulfauler finnischer Freund hier heißt Fan. Wir sind beide Quellwässer. Wobei ich artesisch bin. Das heißt, ich komme aus eigener Kraft an die Erdoberfläche und muss nicht herausgepumpt werden. Meine Quelle ist die reinste und bislang gefunden wurde. Und daher bin ich das reinste Wasser der Welt. Außerdem.
Das Publikum versucht in diesem Moment Aya Hiyalala Ilala Sidala zu kommunizieren.
Er sagt, er wäre auch rein und weich.
Das Publikum bekommt einen neuen Versuch, das nächste Wort zu realisieren.
Kjella.
Fairerweise muss ich dazu sagen, dass er laut UN-Studie das beste Wasser der Welt ist. Dafür bin ich echtes Kultwasser geworden. Madonna trinkt mich und in New York und München findet man mich in den echten Kultläden. Er ist mehr so der Nobel-Restaurant-Typ.
Wunderbar, das war die aktuelle Wasserfolge von Schuss vom Buch mit einem finnischen echten Ende. Können wir noch mal einmal Kjella, jetzt mal alle bitte, alle zusammen, einmal ein schönes, tiefes, finnisches Kjella auf drei. 1, 2, 3.
Kjella.
Perfekt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch ans Publikum hier, tapfer durchgehalten, gut mitgemacht, auch Einwände, wir mögen das. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, auch die, die jetzt zugehört haben, draußen an den, sagt man, Empfangsgeräte sagt man auch nicht mehr, ne?
An den Fensterscheiben.
An den Fensterscheiben oder wo auch immer ihr das hier gerade hört. Tut uns einen Gefallen, wenn ihr die Bücher haben wollt, dann bestellt ihr über unsere Affiliate-Links, einfach in die Shownotes gehen, auf den Link tippen und dann landet ihr bei der Buchhandlung eures Vertrauens und könnt die Bücher da bestellen. Wir kriegen einen kleinen Teil und können uns dann vielleicht auch mal eine Flasche, ja, Feen wahrscheinlich nicht, aber vielleicht mal eine Tüte Regenwasser leisten. Wäre auch mal schön. In dem Sinne, empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden weiter. Davon haben wir am meisten. Kommt in unsere Lesung. Die nächste ist wahrscheinlich im Juni. Und ab dann wieder jeden zweiten Monat hier in der Buchhandlung Bücken. Alex, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Gerne.
Möchtest du auch noch was sagen?
Ja, danke an Anja. War auch dieses Mal wieder wunderbar.
Genau.
Gerne.
In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Schuss vorm Buch.